So, jetzt hört's auf. Also da kann ich ja wohl nichts zu sagen. Scheiße. Sag ich denn dazu? Meine kleine Wunschvorstellung schon an mir vorbeiziehen sehen und habe gedacht, das war's. Das war meine Chance. Ich habe sie verpasst. Lieber holen die sich noch einen 5. oder 6. Athletiktrainer, als in andere Dinge zu investieren. Man darf nicht unterschätzen, wie einsam das Leben als Fußballspieler sein kann. Ich gehöre hierhin. Ich finde auch, das, was ich mache, sollte noch mehr Raum einnehmen. Und ich bin super gespannt auf die nächsten 2 Jahre, weil ich hab Bock.
Du unterrichtest nicht einfach nur Deutsch. Du bringst internationale Fußballprofis sprachlich ins Spiel. Zwischen Kabine, Taktiktafel und Tankstelle sorgst du dafür, dass das Tiefstehen mehr wird als nur ein Vokabelproblem. Ob Bundesliga oder Regionalliga, ob Videoanalyse, Mannschaftsansprache oder Reha-Einheit. Deine Arbeit beginnt da, wo Integration wirklich zählt. Du zeigst, Sprache ist im Fußball mehr als nur Verständigung. Sie ist der Schlüssel zu Vertrauen, Teamgefühl und echter Teilhabe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink und mein heutiger Gast ist
Rike Bramur.
Hallo Rike, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
Also, für die Leute, die dich noch nicht kennen, sag gerne nochmal, wie alt bist du und was sind so deine Hobbys außerhalb des Fußballs, außerhalb deiner Arbeit?
Oh ja, also ich bin frische 30, wohne in Berlin, meiner Wahlheimat. Was sind meine Hobbys neben Fußball? Also ich würde sagen, ich mache viel Sport, ich boxe, ich gehe zum Pilates, aber eigentlich hauptsächlich Boxen. Und mein anderes Hobby ist Brotbacken. Ich backe großartiges glutenfreies Brot und darauf bin ich sehr stolz.
Hast du da auch eine Lieblingsbrotsorte, die du gerne machst?
Ja, dann bei glutenfrei ist man leider nicht so flexibel, aber ich kann dunkles und helles Brot.
Okay, das ist ja schon mal was. Also sehr, sehr coole Hobbys, Boxen auch außergewöhnlich. Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe eigentlich ich weiß das gar nicht so genau. Also ich habe mal Rugby gespielt eine Saison lang.
Okay.
Das heißt, ich wusste, ich mag so Vollkontakt-Sportarten und ich habe damals Tennis mal auf Leistung gespielt und da hatten wir auch einen Boxtrainer im Ausdauertraining und irgendwie kam mir das dann mal wie so ein Blitz in meinen Kopf und da habe ich gesagt, okay, wenn nicht in Berlin, wo dann? Hier gibt es diverse Kampfstudios und dann bin ich hingegangen und habe gemerkt, oh, das macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt mache ich das seit über einem Jahr.
Sehr cool. Du hast ja auch, kommen wir später noch zu Sport studiert. Mhm. Ist das auch so ein Ding, dass man dann viele Sachen ausprobiert? Ich meine, Rugby, Boxen, ist ja alles nicht sowas wie Fußball, Handball, Volleyball, die klassischen Sachen.
Ja, ich glaube, ja, voll. Also durch Sportstudium habe ich irgendwie Bock bekommen, relativ viel auszuprobieren und habe natürlich im Sportstudium die ganze Bandbreite weg gemacht. Ne? Mhm. Handball, Fußball, Volleyball, Leichtathletik etc. pp. Aber irgendwie hat man da immer wieder Lust auf mehr. Deswegen bin ich bei dir auch ganz gespannt, was du so ausprobieren wirst. Also
Fechten, vielleicht die Richtung, Reiten, Golfen.
Fechten ist ohne Witz, Fechten ist ein klasse Sport. Also das ist eine klasse Sache. Das ist sehr gut für Hand-Auge-Koordination, für mehrere Sachen. Und Golf, ja wichtig, der Golf, klar.
Ich wollte auch eigentlich mit dem Boxen anfangen, aber mal schauen, was man alles so im Studium kennenlernt.
Ja, ich kann es dir nur empfehlen. Also ich finde es ein klasse Sport. Es ist ein super Ventil und saumäßig anstrengend, aber auf eine gute Art. Also man kommt so richtig in den Körper.
Gute Empfehlung schon mal. Vielleicht wird das ja auch die Empfehlung der Woche. Man weiß es nicht. Also, danke schon mal für die kleine Einleitung. Wir sprechen heute mit dir, wie gesagt, über Integration, wie du deinen Schülern, welche auch Fußballer gleichzeitig sind, was ja auch nicht jeder Lehrer so behaupten kann, wie du ihnen Deutsch beibringst und noch ganz viele andere Sachen. Ganz zu Beginn, da spielen wir eine Runde Ecke oder Einwurf. Bist du bereit?
Okay.
Schauspiel oder Lehramt?
Schauspiel.
Sprachen selbst lernen oder unterrichten?
Oh, unterrichten.
Grammatik oder Aussprache?
Aussprache.
Jetzt kommen wir so in einen kleinen deutschen Dialekt. Bayerisch oder Sächsisch?
Oh, das ist schwierig. Oh, ich muss mich entscheiden, ne?
Ja, das ist Grundgesetz hier.
Dann nehme ich tatsächlich Sächsisch.
Okay, ist ja auch näher an deiner Wahlheimat. Von der Stadt her, Hamburg oder Berlin?
Berlin.
Benfica oder Sporting Lissabon?
Benfica.
St. Pauli oder Hertha BSC?
Oh, du bist ja fies jetzt.
Harte Fragen.
Gut, dann nehme ich jetzt ausnahmsweise mal Hertha.
Schalke 04 oder Borussia Dortmund?
Oh, sag mal. Schalke.
Okay, und dann Hertha BSC oder Schalke 04?
So, jetzt hört's auf. Also da kann ich ja wohl nichts zu sagen. Scheiße. Sag ich denn dazu? Schalke.
Okay. Mhm. Da wirst du vielleicht ein paar böse Nachrichten bekommen von deinen Klienten, wie wir schon mal vorwegnehmen können. Schalke gegen Hertha, vor genau einer Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme kamst du zum Aufeinandertreffen. Schalke hat gewonnen. Zwei deiner Klienten haben gespielt. Wie hast du es miterlebt?
Ja, geiles Spiel. Also genialer Auftakt. Ich habe natürlich im Nachgang mit allen Spielern gesprochen, wie sie das Spiel empfanden. Und ich finde, Fabian Reese hat ja auch danach ganz toll im Interview gesagt, das hat sich Hertha anders vorgestellt. Die waren eigentlich anders vorbereitet. Das hat sich nicht so umsetzen lassen. Und ganz ehrlich, also ich war ja selber schon in der Veltins Arena. Da hatte Schalke einen mega Vorteil. Also die Fans, also das ist einfach eine Stimmung. Also das war irgendwie ganz bisschen zu erwarten. Das macht so eine Stimmung, das macht was. Also ich fand, Schalke war so elektrisiert. Ja, schade, dass es nicht unentschieden war. Das hätte ich mir ja auch gewünscht. Aber ich freue mich für den sehr verdienten Sieg. Und ich bin sehr gespannt jetzt aufs Wochenende, weil ich glaube, Hertha kommt stark zurück.
Ganz generell vor der Saison jetzt, ein Spiel hast du gespielt, aber das sagt ja noch nicht viel. Was glaubst du so, wo die Teams landen? Wer ist vorne mit dabei? Wer ist hinten mit dabei in der zweiten Liga?
Oh, das finde ich total spannend. Ich habe in den letzten Wochen relativ viele Videos mir angeguckt von Leuten, die sagen, okay, wir schätzen mal ein, wer wird denn so in den Top-Oberen? Da wird ja Hannover ganz groß diskutiert. Ich glaube, dass die auf jeden Fall unter den Top 3 sind. Hertha eigentlich auch. Und ich weiß, es heißt diskutiert, aber ich sehe da Schalke auch. Ich sehe da Schalke auch. Jetzt nach dem Spiel sehe ich auch schon die Champions League. Nein, also ich sehe sie, ich meine, wenn das so gut weitergeht, ich finde auch mit Timo Becker, ich finde das ist ein, ich glaube, der bringt da ordentlich was nach vorne. Ja, why not?
Also ich hatte jetzt, das ist ja gerade die Folge 52, in der letzten Folge 51 mit Niklas Hedeschuss gesprochen, auch großer Schalke-Fan, der auch meint, ja, Schalke wird Zweiter, auf jeden Fall. Also wir kommen ja nochmal in circa 9 Monaten drauf zu sprechen, da können wir das Ganze jetzt hier nochmal abspielen.
Ja.
Hättest du denn... Du hast gesagt, du bist jetzt 30 Jahre, vor 10 Jahren, als du dann im Lehramtsstudium warst, gedacht, dass du in 10 Jahren bei einem Spiel zwischen Schalke und Hertha so mitfiebern wirst, weil es auch dich emotional und auch beruflich begleitet?
Niemals. Hätte ich niemals gedacht. Also natürlich fand ich Fußball immer total spannend. Ich glaube, damit wachsen wir alle irgendwie in Deutschland auf. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich in diese Welt mal eintauchen darf. Also die war für mich immer wie so eine eigene Blase, der ich von außen zugucken darf. Und jetzt da live irgendwie mitzufiebern und jedes Mal, wenn dann ein Spieler von mir eingewechselt wird, zu sagen, ah, cool, den kenne ich und mit dem spreche ich da dann die nächste Woche nochmal drüber. Das ist so ein abgefahrenes Gefühl. Ja, nee, hätte ich mir nicht träumen lassen. Also ich lebe einen kleinen Traum von mir, ja.
Du sagst niemals, niemals, dann ist natürlich erstmal spannend zu gucken, wie du dort gelandet bist. Was war dein eigentlicher Plan?
Ach ja, wenn man mich kennt, dann weiß man, ich habe eigentlich nie so einen richtigen 10-Jahres-Plan oder 5-Jahres-Plan. Ich richte mich immer sehr nach Gefühlen aus. Also mir war immer ganz, ganz doll wichtig, dass ich mich irgendwie selbst verwirklichen kann und dass ich glücklich bin und habe darin so ein bisschen gesucht. Und habe angefangen, BWL zu studieren, wusste, das ist nicht meins, das wusste ich relativ schnell. Und dann kam aber für mich zusammen, okay, ich möchte was mit Sport machen, ich möchte was mit Deutsch machen. Und habe dann gesagt, gut, was kann man damit machen, studiere ich halt Lehramt. Und im Lehramtsstudium fand ich beide Studiengänge total klasse und fand auch das Unterrichten toll. Das hat mich aber noch nicht so gezündet. Ich habe dann auch, hat mich nicht so ganz abgeholt. Ich habe dann auch an der Schule gearbeitet und gewusst, okay, irgendwie sehe ich mich hier nicht. Bin dann ins Ausland gegangen, habe im Ausland meine Erfahrung gesammelt und bin dann wiedergekommen und habe gedacht, ich glaube, ich darf unterrichten, neu denken, weil es muss doch eine andere Möglichkeit geben, als nur an der Schule zu arbeiten. Und da kam halt diese Idee, dass ich gesagt habe, ich glaube, das probiere ich mal. Ich schlage das mal den Verein vor und so. Und jetzt mache ich das.
Ich glaube auch noch, nicht ganz unwichtig zu sagen, du warst ja in Lissabon.
Ja.
Deswegen ergibt sich auch die Frage, Benfica oder Sporting. Also ich habe dich jetzt nicht einfach zwei völlig random Vereine genannt. Das wäre ein bisschen komisch gewesen.
Du wolltest mich vielleicht einfach mal ein bisschen testen.
Ja.
Na, wie ist denn das Fußballwissen?
Du hast ja noch auch eine sehr spannende Sache. Wir hatten ja schon mal ein bisschen uns ausgetauscht über die ganzen Sachen, über deine Geschichte, meine Geschichte. Du hast einen Anruf bekommen im Unterricht. Konntest natürlich nicht rangehen. Und es war eine unbekannte Nummer. Du wusstest erstmal nicht, wer es ist, hast dann gegoogelt und dann bemerkt, oh, das war wichtig.
Ja, das war im Mai, oh Gott, ich glaube vor 3 Jahren. Da war ich im Unterricht und ich wusste halt, ich habe die Vereine langsam angeschrieben und konnte eben nicht rangehen, weil ich mitten im Unterricht habe dann gegoogelt und wusste, okay, das ist Werder Bremen. Und ich konnte nicht rangehen. Und dann habe ich über 2 Monate versucht, zurückzurufen und niemanden erreicht und dachte, also ich habe meine kleine Wunschvorstellung schon an mir vorbeiziehen sehen und habe gedacht, das war's, das war meine Chance, ich habe sie verpasst. Ich habe aber, mein Vater ist selber Unternehmer und der ist auch total der Vertriebler und der hat immer wieder gesagt, Rieke, solange du da kein Nein hörst, dann rufst du da an. Und immer wieder habe ich gesagt, oh, das ist so unangenehm, ich rufe das 8. Mal an. Solange du kein Nein hörst, rufst du da weiter an. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, es war kurz vor meinem Geburtstag, habe ich gesagt, so, ich rufe da jetzt nochmal an. Und dann ist tatsächlich der Teammanager drangegangen und hat gesagt, ah Mensch, Rieke, gut, dass du anrufst. Ich habe gerade heute erst an dich gedacht. Und dachte, oh Gott, okay. Und dann kam es eigentlich zustande.
Ein sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Weißt du noch deine Reaktion, als dann wirklich die Stimme erklang, herangegangen ist?
Ja, ich bin vom Tisch aufgesprungen und bin so richtig in einem schönen Stechschritt durch die Wohnung gepäst, weil ich so aufgeregt war, dass ich irgendwo hin musste mit der Energie. Und wenn ich aufgeregt bin, dann muss ich mich immer bewegen und bin wirklich ganz im Kreis in der Wohnung gegangen, um mich irgendwie konzentrieren zu können und mit dieser Aufregung nicht einfach nur da zu sitzen.
Und das Gespräch, das lief dann so, dass er gesagt hat, wir haben Interesse dran und wir haben auch schon einen konkreten Spieler. Oder was habt ihr besprochen?
Ja, er hat mir gesagt, wir haben einen Spieler, den haben wir gescoutet in den Staaten, Ethan. Und der soll Deutschunterricht nehmen, damit er, wenn er in 6 Monaten kommt, dass er dann schon Deutsch kann. Ja, und das war total klasse, weil ich eben gesagt habe, das habe ich eben damals ihm auch gesagt, ich arbeite komplett flexibel, also ich brauche keine festen Zeiten. Und dann habe ich, das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann angefangen haben. Also typisch Fußball, das muss erstmal noch durch verschiedene Stationen gehen intern. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mit Ethan zu arbeiten. Und das war dann immer abends. Das war ganz cool. Also bei ihm war es dann irgendwie morgens, bei mir war es abends. Und so hat er angefangen, Deutsch zu lernen. Und kam nach Deutschland und konnte einfach schon Deutsch.
Dann hast du ja langsam so die ersten Kontakte in der Spielerwelt auch gesammelt, auch in der Vereinswelt. Mhm. Hast du auch mal das Gefühl gehabt, ich gehöre hier wirklich hin, das ist mein Place to be, oder hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin falsch hier?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich finde, das kann man von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten. Also natürlich, ich komme nicht drum herum, natürlich zu denken, okay, ich spreche eigentlich hier gerade nur mit Männern und ich bin eine Frau. Und wir wissen alle, dass Fußball natürlich auch dafür kritisiert wird, dass es eben doch sehr männergeprägt ist. Und ich dann schon dachte, oh, gehöre ich hier hin? Aber ich eigentlich bei jedem Gespräch mit jedem Teammanager gemerkt habe, doch, ich gehöre hier hin. Also das, wofür ich mich ausspreche, das, was ich hier versuche umzusetzen, eben Deutschunterricht, der nicht heißt, hey, wir klappen ein Buch auf und du lernst stupide von Seite 1 bis Seite 200, sondern ich setze mich mit den Spielern auseinander, ich versuche zu verstehen, was sind die für Lerntypen, ich versuche eine Atmosphäre zu schaffen, wo die sich wohlfühlen. Wir sprechen auch immer wieder darüber, wie es denen geht. Wenn die eine schlechte Woche haben, dann räume ich da Zeit ein, dass wir sagen, darüber wird gerade erstmal gesprochen, weil wenn da kein Platz im Kopf ist, dann brauche ich da auch nicht irgendwie jetzt Vokabeln reinprügeln. Und ich glaube, da habe ich eigentlich immer einen Knopf gedrückt bei den Teammanagern, wo die sagen, das brauchen wir mehr. Und deswegen habe ich dann festgestellt, ja doch, ich gehöre hier hin. Und das denke ich auch bis heute. Also ich gehöre hier hin. Ich finde auch, das, was ich mache, sollte noch mehr Raum einnehmen. Und ich bin super gespannt auf die nächsten 2 Jahre, weil ich habe Bock.
Ja, ich kann das auf jeden Fall nur auch so sagen, dass das quasi eine Lücke ist, die du schließt, wo man vielleicht auch gar nicht wusste oder viele noch gar nicht wissen, dass diese Lücke besteht. Deswegen, ich glaube, schließt du absolut gerechtfertigt da, wo du bist. Und Ethan Kohler war ja, wie gesagt, dein erster Spieler. Hat, glaube ich, dann bei Werder Bremen vor 2 Jahren in der U19 begonnen, dann ein Jahr in der U23. Ist jetzt ausgeliehen worden zum SC Verl, ganz in die Nähe von mir, schön nach Westfalen. Du hast ihm, wie gesagt, Deutsch sehr, sehr gut beigebracht. Hast auch erzählt, das war ausschlaggebend dafür, dass er zum SC Verl gewechselt ist in die dritte Liga.
Ja, tatsächlich. Also das war ein Einstellungskriterium, das war ein Kriterium für die Laie, dass sie gesagt haben, der muss Deutsch verstehen, weil wir haben ja eigentlich, alles läuft hier auf Deutsch. Und er kommt super zurecht. Also ich habe natürlich auch, also ich habe mit ihm geschrieben, weil ich die Laie gesehen habe. Und das ist ja das Coole, wenn man die Fußballspieler so kennt, dass man mal fragen kann, na, was ist denn so der Plan für die Saison? Und dann hört man schon sich, ja, da sind erste Gespräche mit. Also ich wusste das natürlich schon längst, bevor das öffentlich wurde. Und ja, dann hat er halt erzählt, ja, hier läuft alles auf Deutsch, aber ich verstehe alles. Also ich komme hier mega zurecht. Ich habe nicht das Gefühl, ich hänge hinterher. Die ganzen Spielanalysen sind auf Deutsch. Alles.
Mhm. Mhm. Als sich das so langsam abgezeichnet hat, dass Ethan Kohler dein erster Spieler wird, hattest du da schon ein ganzes System ausgeklügelt, wie du den Spielern Deutsch beibringen möchtest? Und wie hast du es bei Ethan gemacht?
Oh, gar nicht. Ich habe... Also das Interessante ist, ich bin eigentlich gestartet und habe gedacht, ich muss hier so tun, als hätte ich komplett den Plan und habe wirklich, also eigentlich um mich selbst zu bestätigen und um so gegen dieses Imposter-Syndrom anzugehen, ein Curriculum entworfen, was mehr darauf basierte, dass ich zeige, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich ganz, ganz doll dachte, das muss ich. Und mit Ethan habe ich jemanden gefunden, der, wo ich, weil ich, das habe ich von Anfang an gesagt, wenn irgendwas was ist, was du nicht verstehst oder wo du sagst, warum machen wir das jetzt, sag mir das, weil ich möchte hier genauso lernen. Also ich bin so genauso reingegangen und so war es auch. Also wir hatten eine ganz, ganz tolle Bindung, finde ich, dass er immer wieder auch gesagt hat, ja, das brauche ich jetzt nicht oder ich merke, das klickt irgendwie nicht. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass ich mich viel am Anfang auf Grammatik fokussiert hatte und eigentlich will so ein Spieler lernen zu sprechen. Und dann habe ich mit Ethan eigentlich das ganze Curriculum ganz ehrlich umgeworfen und habe gemerkt, okay, was brauche ich denn, wenn ich Deutsch lerne, was sind die Sachen, die man wirklich braucht, damit man ins Sprechen kommt? Da musst du ganz ehrlich nicht wissen, musst du jetzt den Akkusativ machen oder den Dativ, das ist so Schnurzpiepe, das ist einfach wichtig, dass du verstehst, wie bastel ich einen Satz zusammen, dass ich spreche und was sind Übungen im Unterricht, die ich machen muss, damit man das Selbstvertrauen lernt, einfach loszusprechen, weil mehr ist es nicht. Es ist wirklich einfach Selbstvertrauen.
Ich glaube, ich war auch mit Ethan, hast du mir, glaube ich, erzählt, die Geschichte mit dem Mülltrennen, war das Ethan?
Ja, das war mit der Nachbarin, die sich, die irgendwann, das ist doch so geil, wir hatten Unterricht und er war so richtig, er war so ganz unruhig irgendwie, ich sag, Ethan, was ist denn los? Ich hatte gerade ein Gespräch mit der Nachbarin, die ist so anstrengend und das Gute ist, er wohnt ja jetzt nicht mehr in Bremen, das heißt, das kann man nicht mehr zurückführen, die stand mit einem Müllbeutel vor seiner Haustür und hat den aus dem Müll rausgefischt und hat halt gesagt, ja, das hast du falsch recycelt. Und Ethan und ich weiß gar nicht mehr warum, wir hatten genau original die Stunde davor über Recycling in Deutschland gesprochen und wie die Begriffe sind. Restmüll, Papier, Plastik. Und dann stand er da und ist voll in den Konflikt reingegangen und hat gesagt, nee, ich weiß, ich recycle richtig. Zack, zack, zack und hat ihr das erklärt und dann war auch wieder gut. Also die wollte offensichtlich einfach nur ein bisschen stänkern. Und ja, aber das fand ich auch wirklich eine klasse Situation, weil das ist halt super advanced, wenn man eine Sprache lernt.
So eine coole Geschichte.
Und auch sehr kulturell, ne? Also da merkt man halt, er ist in Deutschland angekommen. Also ich glaube, weiß jetzt nicht, ob man, also er hat gesagt, in den USA diskutiert man über sowas nicht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das
ist typisch deutsch.
Hattest du denn bei deinem ersten Spiel auch so ein Gefühl, so ein Druckgefühl, dass du das jetzt schaffen musst und dass der Traum sonst vorbei ist, dass wenn du hier scheiterst, alles vorbei ist?
Ja, total. Also ich glaube, das habe ich fast eigentlich immer wieder, wenn ich irgendeinen Spieler neu habe. Ich glaube, davon kann man sich aber, glaube ich, als Lehrkraft grundsätzlich nicht so ganz frei machen. Ich arbeite ja auch 1:1, das heißt, es steht und fällt davon, ob mich jemand mag oder nicht. Und wenn ein Spieler mit mir nicht klickt, das ist natürlich immer irgendwie ein doofes Gefühl und ich habe dann immer Sorge, dass der Verein dann die Rückschlüsse zieht, okay, das funktioniert mit Rieke nicht. Das hatte ich auch tatsächlich schon mal, dass ich einen Spieler mit dem hat es nicht geklickt. Und das Interessante ist, ich hatte danach auch ein Gespräch mit dem Verein, die ganz klar sagen, nö, eigentlich okay, also wir wollen trotzdem mit dir weiterarbeiten, wir glauben an das, was du machst, weil du hast es 5 andere Spieler, mit denen hat es mega geklappt. Aber natürlich kann ich mich nicht ganz davon freimachen, dass ich manchmal oder dass ich mir sehr immer darüber Gedanken mache, dass das gut läuft, dass wir einen guten Outcome haben. Natürlich spreche ich immer mit den Teammanagern und gucke natürlich auch, sprechen die im Verein dann Deutsch, wenn wir das lernen, weil ich weiß, dass von oben, von der Sportdirektion auch gewünscht ist, dass das so ist. Und die gutheißen nun mal das Budget für den Deutschunterricht. Also es durchläuft viele Instanzen und es ist wichtig, dass alle Instanzen happy sind. Und da bin ich, glaube ich, eben sehr sensibel, dass es auch alle sind.
Hm. Ich finde es auch spannend, weil du, glaube ich, mal zu mir gesagt hattest, in der Schule hast du einen Lehrer, da kannst du nicht viel dran ändern. Mhm. Und wenn die Spieler sagen, mit Rieke macht es mir keinen Spaß oder die ist nicht so freundlich oder was auch immer, dann wird mal ersetzt, richtig?
Ja, sozusagen. Also ich glaube, dass ich ehrlich gesagt, also ich glaube, das Interessante ist, dass bisher das Gott sei Dank eher so lief, dass die mit den anderen Lehrkräften nicht zufrieden waren aus den Sprachschulen und dann zu mir kommen. Ja, und ich glaube, das, was ich immer wieder versuche, ist, also manchmal stimmt die Chemie zwischen zwei Menschen einfach nicht und das ist völlig in Ordnung. Also da, das so. Aber ich glaube, wie ich das umgehen kann, ist, dass ich von Anfang an immer sage und auch immer wieder das einfordere, sagt mir, wie es euch geht, wie euch das gefällt. Wenn ihr was nicht mögt, dann lassen wir das. Also das ist hier, ihr sollt davon was lernen. Jeder ist ja auch ein anderer Lerntypus, wie ich sage. Ne? Einige Menschen, die mögen total gerne Spiele, andere wollen richtig konservative Übungen, je nachdem, was sie gerade brauchen. Und dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Also das ist eben der Unterschied, finde ich, in der Schule, wo du als Lehrkraft, du kannst nicht auch, wenn du eine Klasse hast mit 28 SchülerInnen, dann kannst du nicht sagen, okay, ich gehe auf jedes einzelne Bedürfnis ein und ich passe mich jeder Person an. Du musst dann halt irgendwie eine Linie fahren und da bleiben meistens irgendwie 20 Leute auf der Strecke. Und das kann ich eben aufholen im 1:1.
Hm. Es gibt ja auch wirklich einen Grund dafür, dass du Deutsch unterrichtest. Mhm. Das hat jetzt auch mal ein neuer Trainer in der Bundesliga so bestätigt. Sandro Wagner beim FC Augsburg, habe ich bei dir auf LinkedIn gesehen, der gesagt hat, Deutsch ist die Sprache, die gesprochen wird. Mhm. Wie ist da erstmal deine Meinung zu?
Ich finde es, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig, richtig klasse, dass er das öffentlich gesagt hat, weil ganz, ganz viele Vereine sagen das nicht. Die sagen, nee, bei uns ist Amtssprache Englisch und ich kann dir sagen, das stimmt nicht. Also in dem Moment, wo Trainingspläne auf Deutsch verschickt werden, finde ich die Aussage falsch. Hm. In dem Moment, wo ich weiß, dass im Athletiktraining auf Deutsch erklärt wird und ich weiß, dass die ausländischen Spieler ihre Mitspieler fragen müssen, wie die Übung geht, ist die Amtssprache nicht Englisch. Und dass sich da ein Trainer hinstellt und sagt, hey, bei uns ist die Amtssprache Deutsch, finde ich erstmal klasse. Also das ist transparent, das ist ehrlich. Was ich jetzt natürlich spannend finde zu verfolgen ist, weil ich lese von den Fans, die darunter auch geschrieben haben, ja, das ist uns wichtig, das ist klasse, das finden wir gut. Wie das Augsburg umsetzt. Weil natürlich als Fan weiß man gar nicht, wie läuft denn das intern ab. Ich bin wirklich gespannt, wann die sich hinstellen und sagen, ja, so setzen wir das Konzept um. Weil das ist eine Sache zu sagen, hier wird Deutsch gesprochen. Die zweite Instanz ist eigentlich zu sagen, wie lösen wir das? Weil das, also, das ist ja nicht so einfach umgesetzt im Profisport. Deswegen, ich bleib gespannt.
Wenn du es selbst entscheiden könntest, ob du wärst beim Team verantwortlich, würdest du dann eher sagen, okay, wir halten es in Englisch oder in Deutsch. Ich meine, St. Pauli habe ich jetzt gelesen. Mhm. Ich glaube, da warst du auch beteiligt in dem Artikel. Hat jetzt 21 Nationen, 12 Sprachen und handeln es so, dass sie alles auf Englisch machen. Auch die Teamansprache und alles. Mhm. Ist ja auch dann konträr zu Augsburg, auch Liga-Konkurrenten. Wie würdest du es machen?
Wenn ich jetzt im Verein wäre?
Genau.
Also es kommt natürlich drauf an. Also ich meine, ich weiß zum Beispiel bei Bayern München, da ist auch alles auf Englisch. Ich weiß auch, dass beim BVB alles auf Englisch ist. Und dennoch, der Zeugwart spricht vielleicht nicht gut Englisch. Und vielleicht ist es schön, für so einen kleinen Plausch Deutsch zu können. Also nicht jeder Mensch, der im Profisport arbeitet, spricht Englisch. Natürlich im Training, das ist klasse für kurze Anweisungen, für Spielanalysen, das ist wirklich klasse, um die wichtigsten Informationen schnell zu bekommen. Und dennoch, ich kann es auch nur aus eigener Erfahrung sagen, als ich in Portugal gelebt habe und auch auf Bali, es ist gut, die Sprache zu sprechen in dem Land, in dem man wohnt. Es macht den Alltag leichter, sei es an der Tankstelle, sei es mit dem Zeugwart, sei es mit den Fans. Also wenn da, weiß ich nicht, so ein 8-jähriger Tom steht oder eine 7-jährige Lisa, die können nicht sagen, can you sign my jersey? Die sagen halt, hallo, kann ich ein Autogramm haben, bitte? Und wie cool ist das, wenn dann so ein Spieler sagt, ja, total gerne, wohin?
Hm.
Also, das macht ja was. Und ja. Also, und deshalb finde ich es schon wichtig.
Und wenn du jetzt gerade sagst, die Augsburger sprechen es wirklich klar aus, dass die Amtssprache Deutsch ist und das ist oft nicht so passiert, hast du das schon mal erlebt, dass du dann quasi vielleicht geholt wurdest, auch gesagt wurde, okay, alles klar, wir machen es auch international Englisch und wird dann sozusagen die Integration so ein bisschen dem Zufall überlassen?
Ich glaube, dass in ganz vielen Vereinen Ja, ich glaube, dass dadurch, dass ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, ich bediene Nische. Das heißt, ich glaube, dass ganz viele Vereine sehen, wir wollen was an der Integration schrauben, aber denen einfach noch nicht klar ist, wie. Also deutsche, also ich meine, wie individuell ist mein Konzept, dass ich sage, okay, wir gehen direkt aufs Sprechen, weil das ist das, was sie brauchen, auf den Fußballalltag zugespitzt. Wir haben Fußballvokabeln dabei. Das musst du erstmal suchen und finden. Und ich glaube, dass das der Haken ist. Ich sehe aber, dass ganz, ganz viele Vereine das mehr priorisieren. Also, dass die sagen, okay, wir holen uns Integrationsbeauftragte und die setzen sich damit auseinander. Ich wünsche mir aber, dass die Vereine, und es hat ein Mentaltrainer, den ich auch ganz, ganz toll finde, der ist Janis Fischer, der hat neulich was ganz Tolles in einem anderen Podcast gesagt. Der hat gesagt, lieber holen die sich noch einen 5. oder 6. Athletiktrainer, als in andere Dinge zu investieren. Und da sehe ich ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie die neueste Software braucht, obwohl die eigentlich auch schon gut läuft, wo man noch genauer misst, wie viel sich der Spieler irgendwie auf dem Feld wo auch auffällt oder der 6. Athletiktrainer. Da wünsche ich mir ein kleines Umschiften des Budgets in Richtung Integration. Auf jeden Fall.
Wenn man das Budget dann ein bisschen anders verteilt für die Integration, was genau müsste man anschaffen? Reicht ein Integrationsbeauftragter? Oder gibt es auch noch andere Sachen, die man anschaffen muss?
Also Integrationsbeauftragte sind vor allem wichtig, um das Teammanagement zu entlasten, finde ich. Also weil je mehr ausländische Spieler kommen, desto mehr Individualbetreuung brauchen die auch. Also jeder Gang zum Amt, jede Wohnungsbesichtigung, alles braucht ja Unterstützung. Das ist für eine Person im Teammanagement wahnsinnig schwer umzusetzen. Dafür ist eine Person, die Integrationsbeauftragter ist, klasse, um das so ein bisschen abzufedern. Aber grundsätzlich einfach zu sagen, also ich würde mich natürlich freuen, mit allen Vereinen zusammenzuarbeiten, also so ist es nicht, aber eben zu sagen, okay, wir brauchen hier eine Person, die in schneller Zeit unseren Spielern, die wir holen, Deutsch beibringt, sodass wir die so ein bisschen alleine wieder lassen können, damit wir nicht alle wirklich Hand in Hand mit denen zu allem gehen müssen und in jedem alltäglichen To-Do begleiten müssen, sondern dass wir sie in die Welt hinaussenden können. Das ist ein Budget, was ich finde, was die mal priorisieren können, ja.
Was ich auch interessant finde, oft werden ja auch Spieler in die Bundesliga geliehen, vielleicht aus Südamerika, aus Spanien, aus Frankreich. Und die funktionieren nicht in der Bundesliga. Und man weiß aber, okay, die sind wirklich talentiert. Es will wohl nicht an den fußballerischen Fähigkeiten liegen, sondern vielleicht daran, dass sie nicht integriert sind. Stimmt das?
Ja, 100%. Also ich glaube, was oft auch ausgeklammert wird, ist, wenn ich aus einem Land komme, wo ich meine Muttersprache habe und dann komme ich in einen deutschen Verein, wenn da niemand in dieser Mannschaft ist, der die gleiche Sprache spricht, fehlt mir ein Bezug. Das haben wir alle verstanden. Wir suchen uns alle Gruppen, die uns ähnlich sind, die die gleiche Sprache sprechen. Da bleibt einer auf der Strecke. Also, und man darf nicht unterschätzen, wie einsam das Leben als Fußballspieler sein kann. Und das Gefühl, Witze zu verstehen oder auch die Kapitänsansprache von einem Spiel. Nicht jeder Kapitän macht es auf Englisch. Können wir bei YouTube, kannst du nachgucken, kannst du bei jedem Verein, kannst du gucken, die Kapitänsansprachen. Das Gefühl zu haben, einfach dazuzugehören, das ist so essentiell und das, die Leistung eines Spielers nimmt einfach ab. Das kann man sehen, das siehst du auf dem Spielfeld, wenn er das nicht versteht. Wenn er nicht versteht, was der machen soll, wenn der keine Beziehung zu seinen anderen Teamspielern, Teamkollegen hat. Es ist ein Riesenfaktor.
Viele Vereine sagen ja auch sicher, okay, solange wir 3-0 gewinnen, der Spieler sein Tor macht, ist ja alles ganz gut. Gibt es dann auch konkrete Beispiele, wie jetzt Kommunikation oder Missverständnisse direkten Einfluss auf das Spiel haben, zum Beispiel, weil ein Spieler vielleicht die neue Taktik nicht versteht, die reingerufen wird?
Also das Gute ist ja, dass sie nicht offensichtlich die Taktik reinrufen, sondern dass die ja ihre Handzeichen haben teilweise. Aber was ein Problem ist, sind Schiedsrichter. Ne? Also es gibt ganz, ganz tolle Dokumentationen über die Schiedsrichter der ersten und zweiten Bundesliga. Also Dennis Aitekin, der spricht schon Englisch, der bereitet sich ja schon sehr auf die Spiele vor. Der weiß auch, dass da viele Spieler Englisch sprechen. Aber gerade in der zweiten Bundesliga gibt es viele Schiedsrichter, die sagen, ja, da gehe ich jetzt mal rein und ich spreche Deutsch. Und ich habe mit Dapo gearbeitet, Dapo Afelayan von Pauli. Und da gab es witzigerweise eben diese Schiedsrichter-Dokumentation, wo auch das Bild vom Derby HSV Pauli, als sie nur in der zweiten Bundesliga beide waren. Das wird ja jetzt eine spannende erste Bundesliga. Da hat Dabo eine Verwarnung bekommen, die er nicht verstanden hat. Und der Schiedsrichter hat, glaube ich, sogar danach auch noch sowas gesagt wie, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Deutsch spricht. Also ich finde das so
krass.
Ja, ich finde es so, also ich verstehe, dass in der Hitzigkeit und in der Schnelle des Spiels einfach schnelle Anweisungen gegeben werden müssen, aber ich fand es auch so unsagbar ignorant. Also das, und ich weiß von Tabu, wir haben danach darüber gesprochen, und er sagt, ja, habe ich nicht verstanden. Und er hat dann im Nachgang, hat er auch für irgendwas eine gelbe Karte kassiert und er musste sich das im Nachgang erklären lassen. Und das ist Käse. Also das kann halt nicht sein.
Also wünschst du dir auch bei den Schiedsrichtern, dass da noch mehr Englisch gesprochen wird auf dem Platz?
Naja, die Frage ist, wo ist eigentlich das Problem? Ist es so, ist es die Henne oder das Ei? Also ist es der Schiedsrichter, der mehr Englisch sprechen sollte, oder sollten die Spieler einfach besser integriert werden? Sollten die Spieler einfach besser Deutsch lernen? Und in meinem Fall würde ich sagen, ich finde es an sich in Ordnung, dass ein Schiedsrichter, also ich glaube, bei beidem muss ein Wandel passieren. Ich glaube, bei beidem. Ich glaube, dass ich, dafür kenne ich aber, und das möchte ich mir gar nicht rausnehmen, ich kenne den Beruf des Schiedsrichters nicht gut genug, um zu sagen, ist da wirklich Zeit vorher, um zu schauen, okay, wie ist hier der ausländische Anteil, mit wem muss ich welche Sprache sprechen? Ich weiß nicht, ob das Schiedsrichter leisten können, das möchte ich wirklich mir gar nicht rausnehmen, das zu urteilen. Und dennoch würde ich es schön finden, wenn da ein bisschen mehr Integration stattfindet oder ein bisschen mehr Weitsicht, gerade in der zweiten Bundesliga. Und gleichzeitig wünsche ich mir bei Vereinen, dass die das mehr anerkennen. Also, dass die erkennen, dass das ein Problem ist, und das Problem müssen sie nicht, also da müssen sie nicht einfach bei zuschauen, dass das passiert, sondern da kann man präventiv was für tun. Weil das ist ja blöd, also das ist ja Käse. Wenn Dapo ist ein super wichtiger Spieler, ein super wichtiger Stürmer, wenn der eine gelbe Karte bekommt, das muss ja wirklich nicht sein.
Wir wollen noch ein bisschen darüber sprechen, wie du den Spielern konkret Deutsch beibringst. Und du hast ja schon von zwei Spielern erwähnt, Ethan Kohler und Apoleyan. Aber es gab ja noch mehr. Wie viele insgesamt? Weißt du das ungefähr?
Oh Gott, ich weiß das gar nicht. Oh Gott, das habe ich noch nie gezählt. Aber locker weiß ich nicht. Ein bisschen unter 20, würde ich sagen.
Mhm, ist ja schon eine ordentliche Zahl. Mhm. Wie sieht da so dein didaktischer Einstieg aus, wenn du mit den Leuten das erste Mal zu tun hast?
Ja, also ich glaube, das, was mir erstmal wichtig ist, ist so ein bisschen zu erfühlen und zu erkennen, was sind so deren Erfahrungen mit Deutsch. Was können die denn schon? Was bringen die denn mit? Da kriegst du relativ schnell raus, was ist das für ein Typ Mensch. Hört der relativ gut zu, was andere sagen, und übernimmt so ganz gut Vokabeln? Also da kriegst du so ganz gut den Lerntypus raus. Und was ich mache, ist, dass ich eigentlich relativ schnell immer, also wir gehen direkt in den Fußballbezug. Also wir fangen an mit den einfachsten Sätzen, dass die halt lernen. Im Deutschen ist es zum Beispiel so, dass das Verb immer in Position 2 ist. Und das lernen die relativ schnell, dass wir so lernen, so einen Satz in so Puzzleteilen zu setzen. Also ich mache immer den Herbezug von, oder ich vergleiche das immer mit einem Sandwich, dass ich sage, also die deutsche Sprache ist so ein bisschen wie so ein Sandwich, und wir wissen ja, was so ein Sandwich richtig geil macht. Und es gibt Sachen, die sind so richtig essentiell für ein Sandwich, und es gibt Sachen, die sind ein gutes Add-on, die brauchen wir aber nicht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, dass die sich das gut vorstellen können. Und da teilen wir halt diesen Satz in so Sandwich-Teile ein, und das Verb ist immer in Position 2. Und so bauen wir die einfachsten Sätze, ne? Also ich bin Stürmer, er ist Physiotherapeut, er ist Teammanager. Dann gehen wir so ein bisschen über in, was sind denn so die Fazilitäten, ne? Also irgendwie, ich bin beim Arzt, ich bin auf dem Platz, ich bin in der Kabine. Das sind so kleine Buzzwords, die wichtig sind. Und dann geht es eigentlich relativ schnell, je nachdem, in welche Richtung der Verein das braucht. Also ein Verein sagt zu mir, okay, wir brauchen, dass der sofort im Alltag zurechtkommt, im normalen Alltag. Oder die sagen, ich will, dass der so im Fußballalltag zurechtkommt. Oder dass die sagen, okay, der muss in 4 Wochen Training verstehen. So bastel ich das dann zusammen. Und dann geht es entweder direkt an so Sachen wie vorwärts, rückwärts, tief, hoch. Oder es geht halt in Richtung von, am Samstag haben wir ein Spiel. Oder halt im Alltag an der Tankstelle, die 2 bitte. Also je nachdem, was der Spieler gerade braucht und auch was den Spieler motiviert. Ich spreche ja auch mit dem Spieler. So baue ich das eigentlich auf. Und mein Ziel ist wirklich, immer wieder methodisch einzubauen, dass die Spieler viel sprechen. Also immer wieder in die Situation, dass wir sprechen. Und ich mache das immer ganz clever. Ich fange immer an auf Englisch, weil ich sage, es ist erstmal wichtig, dass wir uns hier wohlfühlen, dass wir das so ein bisschen kennenlernen. Und irgendwann mache ich das dann, dass ich so anfange, smooth überzugehen ins Deutsche und eigentlich immer so ein bisschen so tue. Huch, habe ich gerade irgendwie gar nicht so lange drüber nachgedacht. Hups, und dann sitzen die immer vor mir und sagen, ich habe es aber verstanden. Und das ist irgendwie, also wir sind irgendwie alle Kinder in uns drin, glaube ich noch, und freuen uns über so kleine Dinge. Und irgendwann ist es dann nur noch Deutsch. Die kriegen von mir auch so eine kleine, also so wie üben auch so Escape-Vokabeln, nenne ich die immer, für so deutsche Encounter, dass man sagen kann, nochmal bitte oder langsamer bitte. Und so werden die dann von mir ausgestattet und irgendwann sprechen wir nur noch Deutsch und die können mir von ihrer Woche erzählen.
Es gab eine alltagsnahe Methode, die ich richtig, richtig cool fand. Mhm. Die hat was mit Kochen zu tun.
Ah,
kannst du gerne mal genau erklären.
Ja, das ist meine Lieblingsstunde. Die hatte ich sowohl mit Dabo als auch mit Ethan. Das war so cool, weil ich so überlegt habe, okay, die sollen Lebensmittel lernen oder haben sie sich beide gewünscht, die wollen Lebensmittel lernen. Das ist ja so ein Klassiker in den deutschen Supermärkten, brauchst du die Vokabeln. Und auch den Imperativ, also sowas wie Spiel, Lauf, was auch immer, also die Befehlsform. Da habe ich gedacht, okay, dann machen wir daraus jetzt eine Kochstunde. Und dann habe ich beiden die Aufgabe gegeben, dass sie mir eine Einkaufsliste schreiben. Ich kaufe ein und dann haben wir eine Stunde gehabt, wo ich mich in meine Küche gestellt habe. Und die haben mich angeleitet mit dem Kochen. Und die haben das Gleiche parallel gekocht. Also wir haben praktisch gemeinsam virtuell gekocht und es musste alles auf Deutsch sein. Und das war mit beiden Spielern so cool. Das war, also das ist mit Abstand meine Lieblingsart der Stunde. Ich habe nicht nur ein geniales Essen danach, also bei beiden war es.
Ist eine Win-Win-Situation.
Ist eine Win-Win, ist super. Und dann reden wir auch so, also und es wird wirklich die ganze Zeit Deutsch gesprochen. Ich sage, es ist eure Aufgabe, sich darauf vorzubereiten, dass ihr die richtigen Vokabeln habt. Ethan hatte so eine kleine Vokabelliste neben sich liegen. Dapo ist eher so ein Typ, der sagt, oh, ich schmeiß mich rein, mal gucken, was passiert. Hat super geklappt. Ja, und so lernen die halt und dann hat man so Smalltalk nebenbei und dann frage ich, okay, warum hast du dich für Lachs entschieden? Ja, weil das Proteine hat und das wichtig ist und dann die Kombination von. Und das war mit beiden richtig toll und also es war so eine richtig schöne Stunde mit beiden. Also
Merkst du auch beim Unterrichten, wie individuell nochmal jeder Mensch und jeder Spieler ist? Also was bei manchen funktioniert, was nicht, dass manche vielleicht mit dir am liebsten 5 Stunden am Tag lernen wollen, manche vielleicht auch eher weniger. Merkst du das?
Ja, total. Also ich habe einen Spieler, da weiß ich immer, nach 45 Minuten hat er keinen Bock mehr. Und das hat nichts mit mir zu tun, der hat einfach keinen Bock mehr. Und das ist völlig okay. Das ist halt einfach so. Und dann muss ich das auch nicht durchprügeln. Wir machen dann die letzte Viertelstunde über irgendwelche Spiele. Ich habe genug Spiele im Repertoire, die lustig sind, wo man auch genug lernt, aber wo man halt nicht mehr irgendwie krassen Unterricht macht. Dann habe ich einige Spieler, ja, die haben richtig Bock. Also das ist irgendwie immer, die wollen dann auch Hausaufgaben und alles. Ja, aber ich habe so das Gefühl, es ist auch immer in Wellen, ne? Also je nachdem, wie gut es auch in der Saison läuft. Also manchmal starten die total motiviert, dann läuft die Saison nicht gut und dann, ja, dann merkt man, dann ist auch irgendwie so die Luft ein bisschen raus im Deutschunterricht, weil ich glaube, dann auch so ein bisschen der Drive fehlt. Und so zieht sich das eigentlich durch den Unterricht.
Mhm. Du hast ja noch ein paar andere Spieler, ich glaube unter anderem Thorsteinsson von der Hertha.
Mhm.
Bist du dann am Wochenende immer so halb auf Kicker und gucken, wie spielt der gerade, wird der eingewechselt, wird ausgewechselt und wie krass bist du da emotional verbunden?
Sehr. Also ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das so auch nicht geplant, aber sobald ich mit einem Spieler arbeite und du, da entsteht ja super schnell eine Bindung. Ich lerne die ja auch privat kennen. Das ist ja ganz normal, dass wenn ich sage, okay, wir lernen zu sprechen, dann muss ich auch Fragen stellen. Und das heißt, wir lernen uns ein bisschen kennen. Das heißt, man baut, wie gesagt, eine Bindung auf. Und ich weiß ja, wie wichtig das für so einen Spieler ist, überhaupt zu spielen. Also das ist ja, ich meine, das ist ja das Ding, im Kader zu sein. Und wenn ich dann sehe, dass er eingewechselt wird oder dass andere, mit denen ich arbeite, eingewechselt werden, das ist einfach immer irgendwie cool und emotional. Und das ist irgendwie jedes Mal wieder, wenn es dann auf den Fernseher kommt, also ich denke, cool. Also ich fühle mich dann wieder größte Fan. Ich gucke auf Kicker. Ich hab das alles an den Live-Ticker die ganze Zeit. Ja, und was das Coolste ist, manchmal gehe ich auch, da freue ich mich jetzt auch wieder drauf. Hier in Berlin gibt es für eigentlich fast jeden Verein eine Bar. Und manchmal setze ich mich in die Bar und gucke das Spiel dann also mit den ganzen Fans und das ist geil, weil nicht nur, dass ich das zelebriere, wenn dann irgendwie ein Spieler, den ich unterrichte, auf den Bildschirm kommt oder eingewechselt wird, sondern alle anderen auch und das ist so ein kollektives Gefühl und das ist einfach genial.
Was ist deine Reaktion, wenn du zum Beispiel auf Instagram gehst und dann siehst du ein neues Reel von Hertha, von Schalke, siehst deinen Spieler, wie er vielleicht irgendeine, es gibt ja immer diese Challenges, oder irgendwelche anderen Videos und du siehst, er spricht richtig gut Deutsch, die Kommentare sind begeistert oder er hält ein Interview ab und macht richtig gut.
Mhm. Das ist Hammer. Das ist mega. Also ich finde das so cool, weil ich auch sehe, wie das halt fruchtet. Also ich sehe, also nicht nur, dass ich das toll finde für den Spieler als solches, weil es ist immer schön irgendwie zu sehen, wie die strahlen, wie die mir erzählen, die kommen im Alltag super zurecht. Dann on top noch dieses Feedback von den Fans. Ich finde das so cool und es macht so viel Spaß, das zu lesen und ja, das, also Fußball ist ja so wahnsinnig leidenschaftlich und dieser Zuspruch, der befeuert diese Leidenschaft einfach nochmal. Das ist einfach klasse. Also es macht mich immer sehr stolz.
Du bist in den letzten Jahren von der Lehrerin zur Unternehmerin gegangen, wenn man das so sagen kann. Du hast ein eigenes Unternehmen, mutig Deutsch sprechen. Mhm. Was waren da so die größten Learnings, ein eigenes Unternehmen zu haben? Vor allem, du kamst ja quasi nicht aus diesem Business-Ding, sondern eher aus dem Lehramtsding. Mhm.
Ja, boah, viele Learnings. Also ich glaube, ein ganz tolles Buzzword ist eigentlich Skalierbarkeit. Es gibt so ganz viele tolle Startup-Begriffe. Also wenn du irgendwann auch mal in die Startup-Welt eintauchst, dann schmeißen die dir die Sachen um die Ohren. Und ein großes Thema ist tatsächlich Skalierbarkeit. Und das ist, dass ich natürlich mit meiner Zeit Geld verdiene. Und das ist natürlich irgendwann, also perspektivisch ein bisschen anspruchsvoll, weil ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und das zwingt mich ja immer zu performen. Und tendenziell sucht man sich ja eigentlich immer irgendwie ein Produkt, was man vertreiben kann, was so ein bisschen im Hintergrund läuft, ohne dass ich immer aktiv dabei sein muss. Aber ansonsten, ja, das Unternehmerische, es macht super viel Spaß, ist aber auch saumäßig anstrengend. Also ich arbeite wahnsinnig viel. Ich bin auch sehr kreativ. Das heißt, ich habe ständig neue Ideen und dann musst du aber immer auskalkulieren, ne, wo ist das Budget? Was kann ich umsetzen? Was ist jetzt wirklich relevant? Dann die ganzen Kosten. Oh, also Unternehmerin zu sein in Deutschland ist wahnsinnig anstrengend und sehr teuer. Also alleine für Buchhaltung zahle ich im Monat, also wirklich zahle ich mich dumm und dusselig. So toll ich meine Steuerberatung auch finde, aber meine Güte. Ja, man kriegt auf einmal Verantwortung für Themen, die so geht so sind. Also Buchhaltung, ich sag wie es ist, es macht mir bis dato immer noch keinen Spaß. Ich versuch's mir einzudrillen. Es macht
vielleicht
mir
kommt's
Spaß.
Noch.
Na, schauen wir mal.
Wie ist das mittlerweile? Wie viel Unternehmerin steckt in dir und wie viel Lehrerin? Hat so dieses Unternehmerin-Sein schon fast übernommen?
Ich glaube, das wird nie übernehmen. Weiß ich nicht. Also, nee. Weil ich merke dann, sobald ich im Unterricht bin, da merke ich dann einfach, oh, die Lehrerin, die ist, also das ist so ein Selbstläufer und da blühe ich irgendwie mehr auf. Die Unternehmerin ist inspirierend und es macht Spaß, aber ich glaube, ich werde immer Lehrerin bleiben.
Wenn du Freunden, Familie, vielleicht ein bisschen entfernteren Leuten erklärst, was du beruflich machst, was sind da so Reaktionen?
Oh, wow. Also ich kriege eigentlich immer nur, ah, hey, ja, voll clever, hey, wie geil. Und das ist immer so wirklich immer die gleiche Reaktion. Das findet eigentlich jeder enorm cool, was ich mache. Kann ich auch verstehen. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Und ja, eigentlich macht es bei jedem Klick, und daran sehe ich halt, okay, es ist eine Nische, es macht bei jedem Klick im Sinne von, na klar, es macht ja total Sinn. Die müssen ja auch Deutsch lernen. So, und daran sieht man, es darf noch mehr Raum einnehmen, es darf noch lauter werden, dass das Thema wichtig ist. Deswegen freue ich mich voll, dass ich hier sein darf und mit dir drüber sprechen kann.
Ja, absolut, weil als wir das erste Mal Kontakt hatten, dachte ich mir auch, krass, das habe ich noch gar nicht so mitbekommen. Und man merkt ja auch an den Reaktionen, die du bekommst, okay, cool, voll die coole Sache, vorher noch nie von gehört. Wie gehst du mit dieser fehlenden Aufmerksamkeit um?
Oh, ich muss schon sagen, also ich struggle da manchmal mit. Also ich habe mich gestern erst mit einer Freundin getroffen und wir haben darüber geredet, dass ich sage, ich finde es so wahnsinnig schwierig, die richtige Art von Aufmerksamkeit dafür zu finden. Also, Es ist anstrengend. Also es ist anstrengend. Also ich arbeite natürlich viel, irgendwie Sichtbarkeit zu schaffen dafür. Aber ich habe das Gefühl, im Fußball funktioniert es halt besser, wenn man konkrete Messzahlen hat. Ne? So wie man sagen kann, hey, die Software, da kannst du sehen, wie schnell dein Spieler ist. Der gibt dir nochmal so einen kleinen km/h mehr. Und das, was ich mache, ist ja eher, ja, Integration lässt sich noch nicht so gut mit Messzahlen belegen. Und deshalb ist es schwer, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und ich weiß natürlich, ich stehe da auch gerade in der Nische alleine als Frau im Fußballsport und sage, hört mich an, das braucht einfach nochmal eine extra Meile und nochmal eine extra Stufe lauter. Ja, und das ist manchmal anstrengend, aber irgendwie, ich bin auch so als Typ Mensch, dass ich sage, Herausforderung angenommen, dann bin ich halt noch lauter. Kein Problem. Also da habe ich inzwischen auch nicht mehr so die Schamgrenze, was voll gut ist. Und ich bin super gespannt, was kommt, weil ich auch sehe, das Thema wird lauter und größer. Und ich warte nur, dass es noch so richtig zündet. Und dann nimmt das eh eine Welle.
Hast du auch das Gefühl, dass du dir mittlerweile auch einen Namen in dieser Fußballbranche gemacht hast? Dass, wenn beispielsweise andere Teammanager sich treffen, hey du, ich habe da die Rieke, die macht einen super Job bei meinen Spielern. Und dass du da schon mehr Aufmerksamkeit erarbeitet hast?
Ich hoffe schon, ich denke. Also ich höre das so, ne, als ich angefangen habe mit Hertha zu arbeiten, weiß ich, haben die sich natürlich mit anderen Vereinen, also weiß ich von dem Teammanager, der hat natürlich irgendwie auch mit anderen Vereinen gesprochen. Und ich weiß, das war ganz witzig, ich war bei Hertha und ich weiß, dass das gerade kurz vor dem Wochenende war oder zwei Wochen bevor Schalke kam, und mit Schalke arbeite ich ja auch, dass dann eben die beiden Teammanager sich kurz ausgetauscht haben. Das war ganz witzig, ich saß daneben, da gab es so eine Sprachnachricht, hey, ja, wir fangen jetzt auch an, mit Rieke zu arbeiten. Und dann kam so zurück, hey, supi. Also das ist so, ja, also es spricht sich langsam ein bisschen rum, das finde ich super. Ja, und jetzt versuche ich einfach noch ein bisschen mehr Vereine ins Boot zu holen.
Wie sieht das aus, wenn du wieder, ich sag mal, auf Akquise gehst? Sprichst du oder schreibst du neue Teammanager an oder gehst du auf andere Leute zu? Oder läuft das auch bei Mund-zu-Mund-Propaganda?
Oh, sowohl als auch. Also ich glaube, das, was ich eben versuche, ist immer wieder mich präsent zu halten, dass ich sage, hey, hier bin ich und das mache ich und das braucht ihr. Weil natürlich bei so einem, also meine Ansprechpersonen ist das Teammanagement. Ich kann natürlich versuchen, das hat ja auch alles schon mit der Sportdirektion zu sprechen, die leiten das dann aber wieder weiter an das Teammanagement, weil die sagen, die sollen das erstmal, das Angebot austesten und dann kommen die zu uns. Typischer Weg intern. Genau, und mit denen spreche ich. Und warte, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Kannst du deine Frage einfach nochmal wiederholen?
Jetzt habe ich meine Frage halt auch vergessen. Schon beide auf dem Schlauch.
Was sagst
du? Wie du die Leute akquirierst, ob das mal Mund-zu-Mund-Propaganda
die
geht.
Die Akquise, ja.
So war's.
Oh, Wahnsinn, ja. Ja, also genau, Mund-zu-Mund gibt es manchmal auch, aber ich kündige mich immer wieder an, weil, wie wir drüber gesprochen haben am Anfang, dass es ist eine Nische und ich weiß, dass jeder Verein das braucht, aber ich glaube, denen fehlt manchmal das Wissen, wie, dass sie das umsetzen können. Also versuche ich im Prinzip zu sagen, hey, ich bin euer Wie. Ne, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin euer Wie. Und inzwischen würde ich sagen, dockt es halt immer mehr an, weil es halt immer wichtiger wird.
Und diese kleine Nische, die wird ja auch zu einer größeren Nische. Mhm. Ist das bei dir noch eine One-Man-Power oder bist du mittlerweile auch mit vielleicht ein, zwei anderen unterwegs?
Also ich bin noch eine One-Woman-Power.
Oh, klar.
Vorsicht. nein, also ich hab in anderen Bereichen Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, was ganz, ganz toll ist. Aber im Lehrerinnen-Dasein bin ich noch alleine, weil ich einfach merke, das macht mir halt am meisten Spaß. Also lieber würde ich alles andere abgeben als das, aber ich muss mir perspektivisch jemanden dazu holen und ich habe auch eine Person in der Hinterhand, eine Lehrerin, mit der ich, also die wirklich ganz, ganz toll ist, die eigentlich nur auf Abruf steht und wartet, bis ich sage, let's go. Und da freue ich mich ganz doll, so langsam das Konzept dann auszuweiten, dass auch andere Personen da mit mir arbeiten können.
Du meinst ja generell, du hast immer viele Ideen, bist ja echt kreativ und was so mutig Deutsch sprechen angeht, gibt es da noch so Projekte, Ideen, Ausweitungen, die du angehst?
Ja, da ist einiges in der Pipeline, aber ich kann nicht so über viele Dinge sprechen.
Es ist noch top secret.
Es ist, ja. Also ich bin bei zwei Dingen in der Konzeptualisierung. Also ich arbeite das Konzept aus, um es mal simpel zu sagen. Und bin ganz gespannt, wann ich das launchen kann. Aber da ist einiges im Hintergrund am Kochen.
Okay, ich bin gespannt. Du bist ja jetzt die Folge 52. Ab der Folge 51, also nach der Hälfte, gibt jetzt ein neues Format, das du auch noch nicht kennst. Das ist die Visionären 5, eine Blind-Tier-List. Sagt dir das schon was?
Nee, sag mir gar nichts. Ich bin ganz gespannt und aufgeregt.
Ich werde dir gleich 5 Begriffe nennen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Lieblingsessen. Da sage ich zuerst Pizza. Und dann musst du das von 1 bis 5 ranken. Also 1 ist Lieblingsessen, 5 ist ganz schlecht. Aber du kannst im Nachhinein nicht mehr ändern. Das heißt, du musst dir so ein bisschen vorbehalten, was tue ich auf die 1, was tue ich auf die 5, was tue ich auf die 3.
Ah, okay. Ich kann also nicht 2x2 sagen oder 2x.
Nee. 1 bis 5 wird jeweils nur einmal vergeben und es geht darum, Fußballbegriffe im Sprachunterricht von leicht bis schwer zu erklären. Das heißt, 1 ist ein Begriff, wo du sagst, okay, den kann ich gut erklären und 5 ist ein Begriff, wo du, wenn dich ein Spieler fragt, hey Rick, ich habe das im Training gehört, kannst du es erklären und du dir denkst, boah, das wird schwer.
Oh, da wäre ja
der erste Begriff ist, kommt ein Spieler auf dich zu, sagt, ich habe im Training gehört, ich soll eine Bananenflanke machen. Was ist eine Bananenflanke, fragt er dann. Ist es für dich einfach? Dann kommt es auf die 1, schwer wäre die 5.
Ich nehme eine 3.
Okay. Als zweites kommt ein Spieler auf dich zu und sagt dir, ich habe irgendwie Schwalbe gehört. Schwalbe gehört, hat es auch gegoogelt, aber findet nur einen Vogel und weiß nicht, was damit gemeint ist.
Das setze ich, darf ich das begründen oder darf ich nur die Zahl sagen?
Klar, du hast immer begründen.
Das setze ich auf die 4, aber das geht vor allem um die Vokabel als solches. Ich glaube, dass das eine Vokabel ist, die man, also ich weiß es von den Spielern, dass es einfach, die können sich nicht eine Eselsbrücke bauen, um sich die Vokabel zu merken. Also ich glaube, ich kriege es zwar gut erklärt, aber ich glaube, dass die so ad hoc wissen, dass es Schwalbe heißt. Das ist halt ein schwieriges deutsches Wort. Deswegen ist es so eine Mixer, deswegen sage ich 4.
Gab es da auch schon mal bei dir Anfragen mit, was heißt Schwalbe? Weil ist ja schon ein geläufiger Begriff.
Nö, tatsächlich nicht. Einmal. Total interessant, okay. Nicht. Einmal. Krass.
Als nächstes kommt der Begriff Blutgrätsche.
die setze ich auf die 2.
Okay, dann haben wir noch die 1 und die 5.
Mhm.
Abseits.
Ah, 1.
Der Klassiker.
Ah, das ist easy. Super easy.
Aber ich glaube, da hast du schon mal erzählt, da hast du eine, da bist du top vorbereitet. Und dann kommt jetzt als nächstes, auch vielleicht für ein Spiel erstmal verwirrend, wenn der Trainer das sagt, wir müssen Beton anrühren.
5. Ey, das war richtig gut getestet.
Das ist eine gute Liste.
Ja, total, weil das metaphorisch ist. Mhm. Also das ist ein bisschen schwieriger zu erklären.
Also ich sag ehrlich, das hast du gut gemeistert, die Liste.
Vielen Dank, ja, das fühlt sich ganz stimmig gerade an. Ich hatte schon Sorge, oh nein.
Wir kommen so langsam zum Ende. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball? Eine große Frage.
Mein emotionalster Moment im Fußball.
Wenn es 2 sind, ist auch kein Problem.
Warte, lass mich mal kurz nachdenken. Was war mein emotionalster Moment im Fußball? Ich glaube, was ich tatsächlich sehr magisch fand, war, als St. Pauli gewonnen hat und wusste, dass sie aufsteigen. Mhm. Das fand ich einen ziemlich emotionalen Moment. Und richtig, richtig, richtig cool. Also ich war nicht live im Stadion, aber ich habe das Spiel geguckt und habe zu dem Zeitpunkt auch noch mit Lo, ich glaube, mit Dapusen in den Endstunden gearbeitet. Und das war genial. Also das war, glaube ich, sehr emotional, weil das war einfach Hammer.
Erinnerst du dich noch an die nächste Unterrichtsstunde mit Dapo, also nach dem Aufstieg? Wie gut war die Laune da?
Oh, ja, sehr gut. Also sehr ausgelassen, würde ich sagen. Ja. Vielleicht, also sehr ausgelassen. Ich glaube, das war ein relativ wildes Wochenende, was ich so gehört habe. Deswegen vielleicht auch so leicht angeschlagen. Aber es war eine gute Unterrichtsstunde, ja.
Okay, wir kommen zur Empfehlung der Woche. Das kann ein Song sein, eine Serie, eine Weisheit, ein Ort, ein Buch. Kann einiges sein.
Ja, also ich werde exakt das Gleiche empfehlen, was ich dir schon mal gesagt habe. Das ist Ted Lasso, die Serie. So, Leon, ja, erzähl doch mal.
Hab ich noch nie gehört.
Ja, hast du noch nie gehört.
Hast du noch nie erzählt.
Nee, gar nicht. So, also ich hab dir ja schon mal die ganz, ganz tolle Serie Ted Lasso empfohlen. Und du hast gesagt, ja, guck ich. So, Leon, na? Haben wir die geguckt bis heute?
Ich habe sie noch nicht geguckt. ich habe mein Passwort vergessen bei dem Diensthaber, wo man die gucken kann.
Ah, na gut, okay. Ja, das ist ja ganz klasse, dass es ja so diese Passwort-Vergessen-Funktion gibt und dass man das ja machen kann.
Die hab ich noch nicht gefunden.
Ah ja,
die ist ganz, ganz klein.
Ja, für deine Generation ist das auch wahnsinnig schwierig, alles was so technisch ist. Das ist, ihr seid damit ja auch gar nicht aufgewachsen.
Das ist nicht so meins.
Nee, verstehe ich. Schwierig auch.
Das mit den Podcasts und so. Und
ja. Nee,
das muss man lernen.
Ja, also ich kann wirklich, also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Die drehen jetzt die 4. Staffel, ist ganz offiziell. Und das ist wirklich, wirklich eine richtig, richtig, richtig gute Serie. Hat auch diverse Preise gewonnen, mit Recht. Es geht um einen Trainer, der aus den Staaten von einem Football-Team eingekauft wird für ein englisches Premier League-Team. Und das sorgt natürlich für Unruhe, weil warum holt man einen Trainer aus einer völlig anderen Sportart? Und man durchläuft im Prinzip die Spiele und alles, was intern in diesem Verein läuft, warum diese Entscheidung so getroffen wurde und wie er als Trainer ist und was essentiell ist in einer Mannschaft oder als Trainer. Es ist wirklich eine mega gute Serie. Kann ich nur empfehlen.
Klingt sehr gut. Habe ich zwar schon mal gesagt, aber...
Ja, schreibst du dir auf, guckst du.
Es kommt auf die Liste. Und ganz zum Schluss. Wer gehört nach deiner Meinung in diesem Podcast? Jemand Spannendes, der eine coole Geschichte zu erzählen hat? Ich bin gespannt.
Ich glaube tatsächlich, egal welcher Teammanager. Also ich glaube, dass ein Teammanager für dich total spannend wäre, weil die intern so viel leisten, was man, glaube ich, von außen gar nicht mitbekommt. Und das sind meistens sehr, sehr weitsichtige, empathische Personen. Und ich glaube, das wäre ein ganz, ganz tolles Gespräch für dich.
Also wenn die Teammanager zwischen ihrer ganzen Arbeit irgendwo die Zeit finden, dann haben wir bald eine Folge am Start.
Yay!
Also, das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann unbedingt den Podcast bewerten, am besten mit 5 Sternen und all euren Freunden schicken. Vielen, vielen Dank an dich, Rieke, für diese spannende Reise durch dein Leben, deinen Beruf und all dem, was du noch so machst.
Danke dir, es war ganz, ganz toll.
Mir hat es auch eine Menge Spaß bereitet. Jetzt steht der 2. Spieltag uns bevor in der 2. Liga. Was macht Hertha, was macht Schalke?
Wie die spielen werden? Oh, sie easy gewinnen beide.
Alle
ich
gewinnen.
Ja nicht gegeneinander. Ja, alle gewinnen.
Und, also, und deine Spieler machen 5 Tore.
Ja, why not? Fände ich schön.
Wieso nicht?
Wieso nicht? Schalke kommt ja dann in die Champions League, also das sehen wir ja alles.
In 2 Jahren dann.
Ja, genau.
Also, euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao. Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.